Die SWR2-Matinee hat heute Wellengang. Und da ist Professor Norbert Hoffmann natürlich unser Mann. Er ist Wellenforscher am Institut für Mechanik und Meerestechnik an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Guten Tag, Herr Hoffmann.
Guten Tag.
Wie sind Sie dazu gekommen, Wellen zu erforschen?
Ich bin jetzt, glaube ich, 20 Jahre an der Erforschung von Wellen und habe ursprünglich mal Physik studiert und habe dann festgestellt, dass Wellen als Naturphänomene eigentlich eine unglaublich spannende Angelegenheit sind. Also die kennt man ja aus dem Alltag. Jeder sieht die Wellen, wenn er aufs Wasser guckt oder sich Wolken anguckt im Himmel. Ja, so bin ich auch ganz natürlich da reingerutscht in diese Wellenforschung.
Und wie erforschen Sie die Wellen? Vom Schiff aus, via Satellit, wie passiert das?
Also wir in unserer Arbeitsgruppe machen Simulationen von Wellen, und zwar im Labor als auch auf dem Computer, also Rechnersimulationen. Und dafür werden dann eben entsprechende Wellenszenarien, so wie sie draußen auftreten, zum Beispiel extrem große Wellen, im Labor in kleinem Maßstab nachgestellt oder im Computer nachgebildet und durchgerechnet.
In einem Video im Internet lassen Sie einen Lego-Piraten samt Kanone im Wellenkanal kentern. Was beweist denn dieser Film?
Ja, das ist eine ganz witzige Visualisierung, wo wir einfach mal gesagt haben, jetzt müssen wir mal zeigen, wie so eine extrem große Welle dann auf einen Schwimmkörper, auf ein Schiff wirken kann. Und dafür haben wir dann so ein kleines Lego-Boot von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter da reingesetzt. Und in dem Film sieht man eben, wie so Wellen sich fokussieren können. Also Wellenenergie an einer Stelle plötzlich besonders groß werden kann und dort dann so aus dem Nichts heraus quasi auch große Wellen auftreten können.
Das ist so ein bisschen die Forscher in der Badewanne.
Klar. Die einfachen Phänomene machen immer am meisten Freude so in der Naturwissenschaft und Technik.
Früher haben Seefahrer Riesenwellen mit Namen versehen, die aus feinstem Seemannsgarn gestrickt scheinen. Kaventsmänner, drei Schwestern, weiße Wand. Wofür stehen diese drei Namen?
Also heute sieht so aus, als würde sich ein gemeinsames Phänomen hinter diesen Wellentypen verbergen. Bei der weißen Wand haben die Seeleute ja immer gesagt, da kommt sozusagen so eine große, weiße, hohe Wand auf sie zu. Bei den drei Schwestern sind es drei große Einzelwellen, die so kurz nacheinander kommen und das Schiff dann eben da immer so in diese Löcher dazwischen den Wellenbergen reintaucht. Und der Kaventsmann, das ist einfach nur so eine lautmalerische Beschreibung von eben so einer großen, auf einen einschlagenden Welle.
Und diese Monsterwellen, hat man früher geglaubt, wären tatsächlich Seemannsgarne.
Ja, die ersten Beschreibungen von Seefahrern, die vorliegen, die gehen ins 19. Jahrhundert zurück. Und die Wissenschaft und Ozeanographie hat eigentlich erst seit den 1980er, 90er Jahren tatsächlich harte Befunde festgestellt, also erste Messungen dann auf dem Meer bekommen. Und im Nachhinein ist einem dann klar geworden, dass natürlich da schon viel früher Beobachtungen vorlagen, aber man hat es nicht ernst genommen.
Wie entstehen denn diese Monsterwellen?
Man kann große Wellen über so landläufig bekannte Vorgänge kriegen, wie zum Beispiel am Strand. Da laufen ja die Wellen auf den Strand auf und was passiert ist einfach, die werden immer langsamer und dann drängen sozusagen diese Wellenbewegung, Wellenenergie immer mehr an den Strand ran und staut sich da auf und dann werden die Wellen größer. Das ist das, was die Surfer normalerweise ausnutzen. Und dann gibt es eine zweite Klasse von Mechanismen. Da ist es so, Wellenenergie kann sich so spontan fokussieren. Es ist einfach sozusagen aus dem Unerwarteten heraus, bewegt sich so Wellenenergie an einen Punkt hin und dann werden plötzlich ganz große Wellen da auftreten. Wenn da so ein Seegang ist von Wellen, die so 6-8 Meter haben von Tal bis zum Berg, dann tritt da bis zur 3-4-fachen Wellenhöhe auf. Das sind also so bei 8 Meter Wellen sind es dann 25 Meter von Wellenberg bis zum Wellental. Die höchsten gemessenen Wellen sind jetzt 40 Meter momentan. Das ist so richtig Kirchturmhöhe.
Ja. Können denn solche Monsterwellen auch in der Nord- und Ostsee entstehen?
Ja, die ersten Messungen sind tatsächlich aus der Nordsee. Die Nordsee gilt so global, also weltweit, als eines der wellenstärksten Gebiete. Das liegt an den Stürmen, die hier eben immer drüber jagen. Und in der Ostsee gibt es die auch. Nur ist dort normalerweise der Sturm etwas schwächer und dann sind die Wellen sowieso schon etwas niedriger und dann sind natürlich auch die extrem hohen Wellen im Vergleich dazu parallel etwas niedriger.
Welche Rolle spielt denn der Meeresuntergrund für die Wellenbildung?
Also in der Küstennähe ist der Untergrund der entscheidende Faktor. Je nachdem, wie die Tiefe sich verändert, verändern die wählen ihre Ausbreitungsrichtung. Und wenn die Tiefenvariation ein bisschen unglücklich ist, dann kann da auch so eine Fokussierung auftreten, wie man sie zum Beispiel vom Brennglas her kennt. Und dann gibt es eben so Zonen, in denen ganz große Wellenamplituden auftreten, einfach durch Überlagerung von Wellen, die aus unterschiedlichen Richtungen einlaufen.
Und dann gibt es ja auch immer, ich erinnere mich an Urlaube am Meer, am Mittelmeer, da wo die Sandbank war, da haben sich dann auch immer die Wellen gebrochen.
Ja.
Sind das dann diese Wellen, auf denen dann auch Surfer, die dann auf dieser Gezeitenwelle auf dem Amazonas reiten?
Ja, genau. Also man kennt es ja von der Nordsee. Wenn die Tide eben reinkommt, dann steigt ja der Wasserspiegel. Das ist natürlich im Wesentlichen auch nichts anderes als eine Welle, die da um die Nordsee herumläuft. Ist halt nur sehr langsam. Und wenn so eine Welle in eine Flussmündung hineinläuft, dann wird es da immer enger und die Wellen stauen sich ebenfalls auf und erreichen dann etwas größere Höhen. Und je nachdem, wann diese Gezeitenwelle einsetzt, laufen dann diese großen Wellen den Fluss hoch. Und das kann über viele, viele Kilometer sein. Da gibt es also sehr markante Beispiele.
Ja, ich habe gelesen, auf dem Amazonas können die Surfer 20 Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 65 Kilometern auf einer Welle reiten. Unglaublich. Und dann gibt es ja auch noch diese stehende Welle in München beispielsweise im Englischen Garten. Was ist das?
Ja, das kann man auch ausnutzen, indem man einfach eine große Strömung unter so eine Welle legt. Man kann sich das ja vorstellen, wenn so eine Welle auf dem stillen Wasser sich ausbreitet, dann läuft die ja davon. Wenn man jetzt unten drunter eine Strömung in der Gegenrichtung drunter legt, dann kann man diese Welle zum Stehen bringen. Und genau das tun die da in diesen Anlagen, bei denen man dann stationär surfen kann. Und das ist dann nichts anderes als so eine zum Stehen gebrachte laufende Welle.
Wenn das Wasser fast zum Stehen kommt, wir haben das 2004 auf tragische und schlimme Weise weltweit mitbekommen, die Gewalt von Tsunamis, wenn das Wasser fast steht. Das ist aber was ganz anderes als eine Monsterwelle, wenn ein Tsunami entsteht, oder?
Ja, Tsunamis sind eine ganz andere Wellenklasse. Also Tsunamis entstehen in der Regel durch Bewegungen des Meeresbodens, die wiederum durch Erdbeben oft verursacht sind oder auch durch unterseeische Rutschungen, wenn Hänge von Inseln abrutschen. Und was dann passiert, ist ganz einfach, dass der Meeresboden sich anhebt. Nehmen wir an, der hebt sich nur um 10 Zentimeter an, aber das auf einer Fläche von mehreren 100 Quadratkilometern. Dann kann man sich leicht vorstellen, dann ist da ein großer Wasserberg vor Ort. Und dieser große Wasserberg, der muss natürlich weg und fließt dann quasi in Form von einer Welle ab. Und dann ergeben sich diese Tsunamiwellen, die auf dem offenen Meer nur so Höhen haben von so ein paar 10 Zentimetern. Die werden da also gar nicht wahrgenommen. Aber sie bewegen sich mit ganz hoher Geschwindigkeit, mehreren 100 Stundenkilometern, dann eben von der Zone, in der sie erzeugt wurden, weg. Und wenn sie auf die Küste treffen, dann steilen sie sich genauso auf wie die Wellen, die die Surfer nutzen. Nur eben mit dem tragischen Effekt, dass eben da sehr, sehr große Wassermassen dann im Spiel sind. Und die fluten dann eben auf die Küste zu.
Also es gibt auf der einen Seite diese großen gefährlichen Wellen, die durch Erdbeben und Stürme ausgelöst werden. Aber es gibt auf der anderen Seite ja auch diese Wellen auf einem kleinen Baggersee oder einem Planschbecken. Was passiert da?
Grundsätzlich sind es immer die gleichen Wellen. Normalerweise kommen die Wellen einfach durch Wind und durch Sturm. Kann man sehr schön sehen, wenn man so einen kleinen Teich betrachtet, wenn da so eine Windböe drüber fährt, dann gibt es da unglaublich viele kleine so Riffel und Rippel, die sich bilden. Die haben so Zentimeter Länge oder so. Dann kann man sozusagen den Fußabdruck des Windes da sehen. Sieht wunderschön aus.
Schönes Wort, ganz poetisch, ja.
Wenn dann der Wind da öfter drüber weht, dann schaukelt er sozusagen diese Wellen immer weiter auf. Die werden dann länger. Und wenn so der Wind oder die Sturmwirkung dann so ein paar Stunden anhält, dann entstehen daraus dann tatsächlich die großen Wellen, wie sie dann eben im Orkan auf den offenen Meeren herrschen. Klar, auf dem Baggersee oder im Inland, auf dem Teich oder im Pool, da können die Wellen nicht so lange anwachsen, da bleiben die ein bisschen kleiner.
Sie selbst betreiben ja keinen Wassersport. Wissen Sie zu viel über die Gefahren?
Nee, ja, also Angst habe ich keine. Also ich weiß nicht, das hat sich einfach nie entwickelt. Ich schwimme auch gerne im Meer. Also mir machen die Wellen Spaß und Freude. Ich glaube, man muss sich da auch nicht einschüchtern lassen. Es gibt halt ein paar Risiken, die damit verknüpft sind. Aber die gibt es in jeder Beziehung, wenn irgendwie Natur und Technik zusammenkommen.
Professor Norbert Hoffmann, Dankeschön und Ahoi.
Ja, danke.